Bevor wir auf die Predigt hören, lese ich uns Verse aus dem Römerbrief 13, die Verse 1 bis 7. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem der Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt.
Ja, vielen Dank, Ingrid, dass du uns den heutigen Predigttext auch vorgelesen hast und überhaupt für diese gute Einführung in den Gottesdienst, in der Gottes Wort im Mittelpunkt steht. Liebe Geschwister, verantwortlich leben in einer Zeit, in der so manches, was wir gewohnt waren, aus den Fugen geraten ist. Es herrscht Krieg, Krieg in einem Land, bedrückend nah. Von Berlin nach Kiew sind es nach Google Maps gerade mal 1358 Kilometer mit dem Auto. Und im Gegensatz zur Jugoslawienkrise in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist hier eine Weltmacht unmittelbar und unser Land zumindest mal gemeinsam mit anderen westlichen Staaten mittelbar beteiligt. Ja, und in Deutschland? Deutschland selbst ringt derzeit um eine Regierung, die dazu fähig ist, tatsächlich auch zu regieren und Antworten auf wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen zu geben. Es droht ein Stillstand, obwohl gerade jetzt die Wirtschaft schwächelt. Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Abstieg droht und eben gerade nicht das über Jahrzehnte hinweg gegebene Vertrauen. Es wird im nächsten Jahr besser als im vergangenen. In Brandenburg und in Sachsen entstehen Koalitionen, die meines Erachtens undenkbar erschienen im letzten Jahr. Und in unserem Bundesland Thüringen ist nach wie vor unsicher, ob überhaupt eine rein faktisch regierungsfähige Regierung zustande kommt. Und all das wird zudem noch überschattet von einem Regierungswechsel in einer weiteren Weltmacht, der wir bisher vertrauten, auch unser Land zu schützen und ein Garant für geordnete Verhältnisse zu sein. Ein Regierungswechsel, der zum derzeitigen Zeitpunkt jedenfalls den Eindruck erweckt, dass all das sich bald ändern könnte und autokratische und bürgerliche Rechte einschränkende Maßnahmen eben drohen. Verantwortlich leben in dieser Zeit des Umbruchs, ich kann Menschen verstehen, die angesichts dieses Chaos in der diesseitigen Welt Jesu Wort aus Johannes 16, Vers 17 als eine Rechtfertigung hernehmen, sich faktisch aus der Welt herauszunehmen. Ja, es ist richtig, dass Jesus sagt, sie, die Jünger, die sich zu Jesus bekehrten, also wir, sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Aber Jesus sagt sofort auch im nächsten Vers, Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und in Vers 20, aber nicht für diese alleine bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort, die durch unser Wort, an mich glauben. Wir sind von Jesus Christus in die Welt gesandt, um zu wirken, in seinem Namen zu wirken. Und Jesus bittet Gott Vater in Johannes 17, Vers 15 darum, uns eben gerade nicht aus der Welt zu nehmen, sondern uns vor dem Bösen zu bewahren. Also eine Rechtfertigung für eine Abschottung der Christen in dieser Welt bieten diese Verse nicht. Und insofern schließt sich diese Predigt auch an das, was wir in der Predigt vom letzten Sonntag gehört haben, sucht der Stadt Bestes. Verantwortlich leben im Chaos, wie soll das geschehen? Paulus, und das haben wir gerade in unserer Lesung gehört, hält uns dazu an, uns den weltlichen übergeordneten Mächten zu unterwerfen. Denn sie sind von Gott verordnet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das zum ersten Mal gelesen habe, in meiner Sturm- und Drangzeit, ja, bewusst gelesen habe, konnte ich das nicht verstehen. Da hatten wir gerade im Geschichtsunterricht den Nationalsozialismus mit seinen menschenverachtenden Ausprägungen kennengelernt, seinen Hass auf alles, was anders ist, und seine Vernichtungsindustrie gegenüber nicht nur den jüdischen Mitbürgern, sondern auch Andersdenkenden und Anderslebenden. Und Paulus, habe ich mich gefragt, hättest du diese Worte auch geschrieben, wenn du in der heutigen Zeit gelebt und all das miterlebt hättest? Aber ich denke, die Antwort ist klar. Es reicht ein Blick in die Geschichte, in die Zeit, in der Paulus selbst gelebt hat. Paulus hat 4 römische Kaiser erlebt. Tiberius, Caligula, Claudius und Nero. Und alleine 2 dieser Namen sprechen für sich. Caligula, der Kaiser, welcher vom römischen Volk selbst nach nur 4 Jahren ermordet wurde, weil er aufgrund seiner Gewaltexzesse als wahnsinnig galt. Claudius wiederum, den die neuere Forschung zwar als umsichtigen und fähigen Herrscher bezeichnet, der bislang allerdings als ignorant, schwächlich, kränklich und vor allen Dingen böswillig galt, der aber auch ermordet worden sein soll. Und schließlich Nero, den man nachsagt, Rom niedergebrannt zu haben. Jedenfalls gab er den Christen die Schuld an diesem Brand und begründete so die meines Erachtens erste große, systematisch angelegte Christenverfolgung. Also Fakt ist, auch er gilt als ein grausamer Gewaltherrscher und Tyrann. Und bemerkenswert erscheint mir, auch in Bezug auf unseren Text, dass er seiner Verhaftung und wahrscheinlichen Hinrichtung durch die Prätorianer, durch die staatliche Ordnung, durch Selbstmord ihr entging. Paulus hätte mir wahrscheinlich auf meine Frage unter Verweis auf den Nationalsozialismus geantwortet, dass auch zu seiner Zeit es zu Gewaltexzessen gekommen war. Nein, es geht in diesem Text nicht um den Umgang mit konkreten Gewaltexzessen. Wovon Paulus hier schreibt, ist die Erfüllung des Bedürfnisses des Menschen, dein Bedürfnis, mein Bedürfnis, nach Ordnung, nach Sicherheit, nach Ruhe, in der wir leben und wirken können. In unserem Text ist von staatlicher Ordnung, von Obrigkeit die Rede. Es geht nicht um den Exzess durch einzelne Herrscher, sondern um eine gesellschaftliche Grundordnung. Im Gegensatz zur Anarchie, dem Fehlen jeglicher staatlicher Ordnung. Gott will, dass wir in Frieden leben können. Frieden und Leben bedingen einander. Es bedarf für das Zusammenleben von Menschen eben einer Friedensordnung. Ohne eine solche Ordnung herrscht Chaos und Zerstörung. Mir wird das klar, wenn ich vergleiche, wir haben einerseits in Römer 12, die Verse 18 bis 19, wenn möglich, also hier spricht Paulus uns direkt an, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und in Römer 13, Vers 4, wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie, die staatliche Macht, trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Beide Verse greifen ineinander, sie bauen aufeinander auf. Ich nehme sie als eine Rechtfertigung der weltlichen Straf- und Ordnungsgerichtsbarkeit des Ordnungsrechts und als ein biblisches Verbot der gewalttätigen Selbstjustiz. In einer Welt, wo die staatliche Ordnung fehlt, jegliche Ordnung, sei sie nun von christlichen Werten geprägt oder nicht, würde jedes Individuum selbst entscheiden, was recht und billig ist und versuchen, es auch durchzusetzen. Es herrscht das Recht des Stärkeren und der Schwache wird versklavt. Und dem stellt Gott das Gute gegenüber, letztendlich die Liebe. Richtig, während in Römer 12, Verse 9 und 10 wir aufgefordert werden, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, in der Bruderliebe seid ihr herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Und in Römer 13, Vers 8, also sozusagen anschließend an diesen Text, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Fehlt in unserem Text dieses Wort Liebe, aber wir haben in Römer 13, Vers 3, fordert uns Paulus auf, das Gute zu tun. Und dann haben wir von der staatlichen Macht auch nichts zu fürchten. Also das heißt, letztendlich ist auch hier die Liebe der Dreh- und Angelpunkt, um welchen sich ein gelingendes menschliches Zusammenleben eben dreht. Wenn Paulus über die Beziehung zu Menschen spricht, so bedient er sich des Wortes Liebes. Geht es ihm dagegen um eine Sache, wie jetzt hier die staatliche Ordnung, so fordert er uns auf, das Gute zu tun. Aber letztendlich geht es immer darum, das Beste für alle zu wollen und es auch zu tun. Also Unterwerfung, Untertansein. Nicht deshalb, weil Paulus das sagt, sondern weil wir das wollen, unseres Gewissens wegen. Die Frage ist, gibt es Grenzen? Wie gehen wir mit Caligula und Nero? Wie gehen wir mit Adolf Hitler? Wie gehen wir mit Stalin oder anderen Autokraten, denen das Gute für andere Menschen herzlich egal ist? Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Welche Rolle spielt hier unser Gewissen? Und nun auch hier gibt uns die Bibel, das Neue Testament, die Antwort. Und hier zitiere ich aus Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Petrus und die Apostel verstießen gegen ein staatliches Gebot. Ein staatliches Gebot, nicht mehr im Namen Jesu Christi zu lehren. Und wurden daher verhaftet und vor den Hohen Rat geführt. Sie wurden geschlagen, ihnen wurde gedroht, doch sie blieben standhaft. Und was ich faszinierend finde, Sie lehrten weiter mit Freude. Ja, obwohl sie geschlagen worden sind, lehrten sie weiter mit Freude und verstießen gegen dieses staatliche Gebot. In dem Moment, in dem ein bestimmtes staatliches Gebot selbst dem Wort Gottes widerspricht, ist es auch unter Römer 13 uns erlaubt, uns zu widersetzen. Denn in diesem Punkt entlarvt sich die staatliche Ordnung nicht mehr als eine Dienerin des Guten, der Liebe, sondern des Bösen. Wir haben heute schon von Dietrich Bonhoeffer gehört. Und viele von uns kennen ihn. Und wir werden auch im Anschluss auch ein Lied von ihm singen. Aber für diejenigen, für die er vielleicht neu ist, bereits im April 1933 nahm er öffentlich Stellung gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung und engagierte sich im Kirchenkampf gegen die deutschen Christen, den Arierparagraphen im Berufsbeamtengesetz. Ab 35 leitete er das Predigerseminar der Bekennenden Kirche in Finkenwalde, das später dann illegal bis 1940 bestand. Und ab 38 schloss er sich dem Widerstand um Wilhelm Franz Canaris an. 1940 erhielt er Redeverbot, 41 Schreibverbot. Am 5. April 43 wurde er verhaftet und 2 Jahre später auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers als einer der letzten NS-Gegner, die mit dem Attentat vom 20. Juni 1944 in Verbindung gebracht wurden, hingerichtet. Und auch er setzt sich mit dieser Gehorsamspflicht aus Römer 13, aus unserem Text, auseinander und kommt zu dem Ergebnis, dass dann, wenn die Obrigkeit, die staatliche Macht, zum direkten Verstoß gegen Gottes Gebot zwingt, der Widerstand gerechtfertigt ist. Und er schreibt aber auch, dass es nicht erlaubt sei, aus diesem einen konkreten Verstoß der staatlichen Macht verallgemeinern zu folgern, dass diese staatliche Macht auch in anderen oder gar in allen Forderungen keinen Anspruch auf Gehorsam mehr hat. Also ich übersetze das jetzt mal sehr stark vereinfacht für mich so, dass mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln der Ermordung Andersdenkender entgegenzutreten ist, man sich aber weiterhin an die Verkehrsregeln zu halten hat. Denn diese haben mit der Ermordung nichts zu tun und dienen der Aufrechterhaltung der Ordnung für ein menschliches Zusammenleben. Was heißt das jetzt, heute, im beginnenden 21. Jahrhundert? Was heißt das für uns? Ich denke, im Gegensatz zu Paulus und Bonhoeffer dürfte es uns in unserer mitteleuropäischen Gesellschaftsordnung relativ einfach fallen, die staatliche Ordnung zu akzeptieren. Während seinerzeit Unterwerfung und Untertan wortwörtlich zu nehmen war, ist in unserer Gesellschaftsordnung viel mehr von Freiheit die Rede. Und wir haben das heute auch schon gehört. Wir haben in der Gebetsgemeinschaft dafür gedankt. Das heißt, die staatliche Ordnung unserer Zeit muss sich für jeden Eingriff in unsere Handlungsfreiheit rechtfertigen. Staatliches Unrecht kann und soll durch die Justiz verfolgt und geahndet werden. Und auch die Justiz, wie wir es in dieser Woche aus der Zeitung erfahren durften, muss sich an Recht und Gesetz messen lassen. Wir sind als Bürger geradezu dazu aufgefordert, uns mit unseren Vorstellungen in die Entscheidungsfindung über die künftige Gestaltung unserer Gesellschaft einzubringen. Stefan hat in seiner Predigt vom letzten Sonntag, wie ich finde, sehr eindrücklich uns vor Augen geführt, wie wir ganz konkret als Gemeinde, als Mitglieder dieser Gemeinde, als Bürger dieser Stadt uns in die Gestaltung unserer unmittelbaren Umgebung und in unsere Stadt generell einbringen können. Und hier profitieren wir von seinem Netzwerk, welches er als engagierter Bürger mit seinem Blick für die Bedürfnisse der Menschen, geprägt durch christliche Werte, in den Jahren aufgebaut hat. Und wir haben heute von diesem Buch gehört. Ja, einer der Autoren, Uwe Heimowski, ja, ist auch vielen von uns bekannt. Uwe hat mehrere Jahre als Lobbyist für die Evangelische Allianz in Berlin am Sitz des Deutschen Bundestages gearbeitet und dadurch dafür gesorgt, dass im Machtzentrum unserer staatlichen Macht die Stimme der Christen Gehör findet. Das heißt, in unserer Gesellschaft gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, innerhalb der staatlichen Ordnung diese selbst mitzugestalten. Wir müssen sie nur nutzen, jeder nach seinem gottgegebenen Gaben. Allerdings wird es auch hier in Deutschland Situationen geben, in denen mit einzelnen konkreten staatlichen Maßnahmen unser Gewissen als Christen vor besondere Herausforderungen gestellt wird. Ich denke hierbei an Themen wie beispielsweise der Umgang mit Abtreibung, die Abwägung zwischen dem entstehenden Leben, dem Wert des entstehenden Lebens und der Handlungsfreiheit der schwangeren Frau. Doch auch hier bietet uns unser System die Möglichkeit, unsere Auffassung als Christen klar und deutlich zu äußern und auf eine Änderung bestehender Regelungen zu drängen. Ich erinnere an das unermüdliche und jährliche Werben von Conny Thiem für die Teilnahme am Marsch für das Leben in Berlin. Auch haben wir in Deutschland die Möglichkeit, weitgehend selbst zu entscheiden, wohin unser Geld fließt und was wir damit unterstützen. Wir müssen uns nur vor unserer Entscheidung informieren und prüfen, ob der potenzielle Empfänger unseren Werten im Wesentlichen geprägt durch die Liebe zum Nächsten eben entspricht. Und hierbei sollten wir uns erinnern, dass der Nächste nicht nur unser Nachbar, unsere Angehörigen oder unsere Glaubensgeschwister sind, sondern je nach Fragestellung auch ein Mensch in Vanuatu, schwieriges Wort, Vanuatu, ein Inselstaat im Südostpazifik, welcher vom Anstieg des Meeresspiegels besonders betroffen ist. Klar ist, es wird immer Gewissenskonflikte geben in Bezug auf einzelne konkrete Maßnahmen. So halte ich es für schwierig, aber für nachvollziehbar. Wenn amerikanische Christen die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung ablehnen, da sie sich eben nicht schuldig machen wollen, ja, wenn Abtreibungen, egal aus welchen Gründen, durch ihre Beiträge mitfinanziert werden. Diese Wahl haben wir in Deutschland in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht. Aber deshalb das gesamte Krankenversicherungssystem in Frage zu stellen oder aus dem Blickwinkel der amerikanischen Christen einen potenziellen Autokraten zu wählen, könnte ich nach meinem Gewissen nicht tragen. Erkenne jedoch an, dass es nachvollziehbare Entscheidungen sind. Was ich damit sagen möchte, ist, wir sind auch hier und bei uns in unserer Gesellschaft gefordert, uns mit den christlichen Werten einzubringen und zu prüfen, wo im Einzelnen eben eine rote Linie überschritten wird. Und hierbei hat uns der Herr den Heiligen Geist gegeben, den wir im Gebet befragen dürfen. Und davon bin ich überzeugt, der uns auch Antwort geben wird. Und dann können wir auch entsprechend handeln. Und abschließend, weil wir auf das Wirken des Heiligen Geistes fest vertrauen können, sollen wir auch beten. Beten für die Entscheidungsträger unserer Stadt, unseres Landes, unseres Staates und auch die Entscheidungsträger unserer Welt. Ich zitiere aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 und 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Für alle Menschen, für Könige und für alle, die in Hoheit sind. Für alle, die in Hoheit sind. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Mag sein, dass heute die Könige seltener geworden sind. Aber in Hoheit ist jeder Entscheidungsträger, der in irgendeiner Weise diese staatliche Macht beeinflusst. Unser Oberbürgermeister, der Bundeskanzler, egal wie er nun heißt oder heißen wird, Putin oder Trump, der Heilige Geist wirkt und unser Gebet hat Wirkung. Und eines noch zum Schluss. Ist uns bewusst, dass wir, jeder von uns, ganz konkret von der staatlichen Macht profitieren? Ihr seid heute Morgen aufgestanden in einer warmen Wohnung. Ihr hattet Licht, ihr hattet Strom, um euch einen Kaffee zu kochen. Ihr hattet Nahrung, um zu frühstücken. Ihr seid entweder mit dem öffentlichen Nahverkehr oder auf Straßen hierher gekommen. Und all das entsteht nicht von selbst. Damit der Staat in der Lage ist, uns diese Segnungen der Zivilisation zur Verfügung zu stellen, bedarf es Steuern. Und Paulus hält uns auch an, diese Steuern dann auch entsprechend zu zahlen, was in der heutigen Zeit dann auch voraussetzt, dass wir sie entsprechend redlich erklären. Auch das gehört dazu, wenn wir verantwortlich leben. Wir Christen hier in Gera sind in die Welt gesandt, um zu wirken und Gottes Wort den Menschen nahe zu bringen. Es entspricht nicht Gottes Willen, dass wir uns aus der Welt heraushalten. Und damit wir in Frieden zusammenleben können, bedarf es einer Ordnung. Und diese Ordnung kann nur bestehen, wenn wir sie akzeptieren und in ihr handeln. Diese Akzeptanz findet ihre Grenze dort, wo sie uns zwingt, gegen Gottes Wort zu verstoßen. Dann ist es geboten, aufzustehen und gegen diesen Zwang zu handeln. Und damit wir diese Grenze erkennen, ist es notwendig, auf den Heiligen Geist, den Gott in uns gelegt hat, zu hören und um Rat zu fragen, zu beten. Ebenso wie wir ihn bitten können, uns die richtigen Worte und die Standfestigkeit zu geben. Und wir dürfen und sollen auch für unsere Entscheidungsträger, für die Entscheidungsträger unserer Zeit eben beten, damit auch sie Entscheidungen treffen, die durch den Heiligen Geist inspiriert sind, damit es erst gar nicht zu dieser Grenzüberschreitung kommt oder diese Menschen zur Besinnung kommen. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns tatsächlich Freiheit geschenkt hast und dass du uns in diese Welt gestellt hast, hier in Gera. Herr, und ich danke dir für die Menschen, die sich hier in Gera darum bemühen, dass hier eine Ordnung aufrechterhalten bleibt. Herr, es mag unterschiedliche Gründe geben, warum sie das tun. Entscheidend ist, dass sie es tun und dass wir in dieser Ordnung auch leben können. Herr, schenke uns wache Sinne, deinen Geist zu hören, in Bezug auf das, was wir tun können, um in dieser Stadt diese Ordnung mitzugestalten. Herr, und ich bitte dich auch für all die Menschen, die in Verantwortung sind. Ich bitte dich ganz konkret darum, dass du die Menschen zur Besinnung kommen lässt, dort, wo Kriege herrschen. Dass dort ein Stoppschild gesehen wird und erkannt wird, dass der Wert des einzelnen menschlichen Lebens doch viel mehr Wert höher steht als Ideologie. Herr, auch darum bitte ich dich. Schenk uns deinen Geist.